und herzlich willkommen zur dritten Staffel ZIA Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast des Zeitverlags zum ZIA Fellowship Programm. Ich bin Hannah Prohner und heute soll es um ein sehr spannendes und aktuelles Thema gehen. Es geht um die Migrations- und Entwicklungsforschung, würde ich es jetzt mal nennen. Und ich freue mich sehr, dass Laura als eine unserer Fellows sich die Zeit genommen hat, heute hier zu sein. Liebe Laura, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Vielleicht magst du dich als erstes einmal vorstellen. Wer bist du und was machst du?
Ja, gerne. Ich heiße Laura Stielecke. Ich bin Postdoc am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Und ich arbeite zu der Frage, wie Big Data und KI unser Wissen über Migration verändern.
Mhm. Wie bist du dazu gekommen und was bist du eigentlich so von Hause aus?
Ja, ich bin Sozialwissenschaftlerin. Ich habe ursprünglich Politikwissenschaft studiert, aber war immer schon sehr interdisziplinär unterwegs und genau, habe auch promoviert in Politikwissenschaft an der Schnittstelle von Migrations- und Entwicklungsforschung und habe dann die letzten 6 Jahre in einer Nachwuchsgruppe gearbeitet zur Frage der wissenschaftlichen oder der Produktion von Wissen über Migration. Also wie wird eigentlich Wissen über Migration produziert? Und da waren wir unterschiedliche Postdocs, die zu unterschiedlichen Themenfeldern gearbeitet haben, unterschiedliche Arten der Wissensproduktion angeguckt, Polizei, statistische Wissensproduktion und so weiter. Und ich habe mich eben beschäftigt mit der Frage, wie Digitalisierung die Wissensproduktion über Migration verändert. Also wie beispielsweise, wenn Social-Media-Daten genutzt werden oder wenn Mobilfunkdaten genutzt werden zur Analyse von Migration, von Mobilität, wie verändern sich nicht nur eben die Methoden, Theorien, sondern wie verändert sich eigentlich das, der Gegenstand selbst? Also wie verstehen wir Migration vielleicht auf einmal ganz anders? Wird Migration oft ja in gesellschaftlichen Debatten als irgendwie Problem wahrgenommen, als Bedrohung manchmal auch? Es wird sehr viel Geld in Migrationsabwehr, Migrationskontrolle gesteckt von politischer Seite. Aber es gibt ja auch Diskussionen über Migration, Migration als Chance. Also beispielsweise im Kontext von demografischem Wandel wird gesagt, ja, wir brauchen eben Migrierende als Arbeitskräfte. Und man sieht in diesen neueren Studien, die Big Data nutzen, dass Migration manchmal vollkommen deproblematisiert wird. Also gar nicht mehr so ein Problem ist, sondern einfach nur als eine Bewegung im Raum wahrgenommen wird, die halt irgendwie sehr alltäglich ist, die über längere oder kürzere Zeiten, über längere, größere Distanzen wahrgenommen werden kann. Und genau, also es gibt da durchaus so ein Potenzial, dass man vielleicht Migration und Mobilität irgendwie nicht immer nur aus dieser staatlichen auch Kontrollperspektive betrachtet. Und gleichzeitig werden diese neuen Technologien natürlich auch von Staaten, von Regierungen, auch von internationalen Organisationen eingesetzt, um Migration zu kontrollieren oder besser zu managen, wie es dann heißt. Also zum Beispiel Vorhersagetools. Da wird dann geschaut, welche Google-Anfragen gibt es gerade, um Fluchtmigration vorherzusagen. Also gibt es jetzt zum Beispiel in Afghanistan gerade sehr viele Menschen, die fragen, wie komme ich am besten nach Deutschland? Und dann kann man sozusagen mithilfe einer Auswertung von diesen Daten, die eben ganz große Datenmengen dann sind, kann man dann bestimmte Vorhersagen machen. Das ist aber alles noch sozusagen in der Entwicklung.
Super spannend, ne? Ich tauche da direkt mit dir ein und man merkt auch so diese unterschiedlichen Facetten. Einerseits zu sagen, am Begriff selber ändert sich was. Das ist ja fast Etymologie, dass man da wirklich so ganz tief einsteigt. Und dann aber auch die ganz konkrete Anwendung, also in diesen Anwendungsfeldern. Und eigentlich wollte ich dich fragen, wo begegnet uns deine Forschung, ohne dass wir es sofort merken? Aber du hast da schon ganz viele Beispiele gebracht, würde ich sagen. Gibt es da noch mehr, wo du sagst, da steckt auch meine Forschung drin?
Also ich denke, so im Alltag für Menschen ist es natürlich so, viele Leute, die auf Social Media unterwegs sind, die machen sich ja nicht so viel Gedanken, was mit ihren Daten passiert. Und was da jetzt aus Sicht meiner Forschung spannend ist, ist, wie eben Menschen kategorisiert werden, in Gruppen eingeteilt werden. Beispielsweise, wenn ich jetzt auf einer Plattform Daten hinterlasse oder eben auch bestimmte Interessen irgendwo anklicke oder dass ich in Land XY aufgewachsen bin und jetzt dort lebe, dann werden damit sozusagen bestimmte Gruppen konstruiert, natürlich erstmal aus Sicht der Social Media Anbieter, damit Unternehmen ganz gezielt Werbung schalten können. Aber gleichzeitig kann man diese Daten und Kategorisierung natürlich auch für ganz andere Dinge nutzen. Einmal Wissenschaft kann das tun, indem sie eben sagt, okay, wir gucken uns jetzt mal alle Menschen an, die von Madrid nach Berlin migriert sind im Zeitraum XY. Oder natürlich auch Regierungen oder Unternehmen, die damit jetzt vielleicht auch nicht nur dann kommerzielle Zwecke, sondern eben auch eher so Kontroll- und Regulierungszwecke verfolgen. Das heißt, die Daten sind vielseitig nutzbar und bringt natürlich auch große Risiken mit sich. Und es gibt halt diesen Begriff, also so in den Science and Technology Studies, das Function Creep. Das heißt, man sagt erstmal, man erfindet irgendeine Technologie oder eine neue Methode, vielleicht auch für einen guten Zweck, in Anführungsstrichen. Und diese Methode oder Technologie wird dann aber eben auch in anderen Bereichen auf einmal angewandt, also wird ausgeweitet und dann eben auch für Praktiken genutzt, die menschenrechtlich problematisch sind, die datenschutzrechtlich problematisch sind, etc. Und das haben wir beim Thema Big Data, KI natürlich gerade in allen Bereichen, nicht nur im Kontext von Migration.
Ja, so ein Fall, wo das ja auch viele mitbekommen haben, war ja auch Wahlbeeinflussung. Also wie kann ich einzelnen Gruppen von Menschen bestimmte Wahlhinweise geben? Damals die Datenthematik bei der ersten Trump-Wahl, aber auch Boris Johnson in UK. Du erforschst das eben im Rahmen und im Kontext von Migration. Wie erreichst du denn Menschen außerhalb der Wissenschaft mit deiner Forschung?
Ja, also so direkt jetzt mit dieser Frage von KI und Big Data ist tatsächlich so, dass das gar nicht so einfach zu vermitteln ist, gerade weil mich diese Wissensfrage so interessiert und das ist ja schon sehr abstrakt. Was ich aber gemacht habe mit Kollegen und Kolleginnen, wir haben so eine Online-Plattform entwickelt, die heißt Inventar der Migrationsbegriffe und da versammeln wir Begriffe, also kurze Texte, die sehr zugänglich sind, also die auch Laien einfach lesen können zu bestimmten Begriffen, die so auftauchen in der Debatte über Migration. Also Integration, Flüchtling, aber auch sowas wie Leitkultur oder so, also auch so ein bisschen umkämpfte Begriffe. Mhm. Und wir zeigen halt auf, wo kommen die eigentlich her? Wie bewegen die sich auch zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten? Also kommen die aus der Wissenschaft oder eher aus der Wirtschaft oder ganz klar aus der Politik oder vielleicht aus Feldern, wo man es gar nicht so erwarten würde? Und wie sind diese Begriffe, wie wurden die geprägt und wie sind die eben auch immer mit bestimmten Interessen, auch mit historischen Situationen, Konstellationen ganz eng verwoben? Mhm. Und Ziel von uns ist eben einmal so aufzuzeigen, dass Begriffe, mit denen wir täglich hantieren, gar nicht neutral sind, sondern eben immer auch verbunden sind mit Machtverhältnissen, mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen, mit historischen Entwicklungen. Ja, wir versuchen Leuten, die sich gerne engagieren wollen im Kontext von der Migrationsdebatte, dass sie sich sozusagen informierter und auch reflexiver einbringen können in diese Diskussion und nicht sozusagen einfach Begriffe übernehmen und gar nicht so richtig wissen, was steckt da eigentlich alles drin, was stecken da für Annahmen drin und so weiter.
Und was transportiere ich auch mit, wenn ich den Begriff verwende? Genau. Das ist ja eine sehr zentrale Frage, auch gerade immer wieder medial. Wir werden auch medial dann Begriffe gesetzt. Und wir verlinken das Tool sehr gerne in den Shownotes für alle, die sich da weiter interessieren. Jetzt wollen wir aber mal von deinem Forschungsgegenstand nochmal so einen Schritt weitergehen hin zur Frage, du als Wissenschaftlerin. War dir schon immer klar, dass du Wissenschaftlerin werden willst, Forscherin? Oder ist das etwas, was sich auch entwickelt hat?
Das hat sich entwickelt. Also das war mir lange überhaupt nicht klar. Also ich glaube, ich hatte auch viele andere Vorstellungen. Aber was ich schon immer gern getan habe, ist tatsächlich zuhören und so Dynamiken und Prozesse analysieren. Also das einfach so wahrnehmen, was passiert eigentlich in der Welt. Und ich habe mich schon immer sehr für Politik und für irgendwie ja auch dieses Verhältnis von Wissen und Macht. Also wie entsteht eigentlich Wissen? Wie stark ist das verbunden mit Macht, mit gesellschaftlichen Verhältnissen? Dafür habe ich mich schon immer interessiert. Und genau, das zieht sich so ein bisschen, glaube ich, durch auch so dann meine akademische Laufbahn, dass ich mich oft damit beschäftigt habe, dann in unterschiedlichen Feldern. Ich habe eben auch zu der Frage von Entwicklung, was bedeutet das eigentlich, und der Einbindung von Migranten, Migrantinnen in entwicklungspolitische Strategien gearbeitet. Und die Frage sozusagen, wer kann eigentlich definieren, was Entwicklung bedeutet? So, sind das die großen Organisationen, sind das die Regierungen oder sind das eben auch einzelne sogenannte Diaspora-Gruppen oder Individuen, die vielleicht ganz andere Vorstellungen davon haben, wie die Zukunft in ihren Herkunftsländern aussehen soll? Oder interessieren sie sich überhaupt dafür und wollen sie vielleicht eigentlich lieber, keine Ahnung, in Deutschland irgendwie Ingenieurin werden und nicht dafür sorgen, wie es vorher in Kamerun ist, sondern so. Also wer definiert? Genau, und das hat sich da vielleicht so in dieser Frage von Migration und Wissen so ein bisschen fortgesetzt.
Also man merkt so die Begeisterungsfähigkeit und die Neugier, die dich dann zur Forscherin und Wissenschaftlerin gemacht haben.
Ja, also ich habe auch mal außerhalb der Wissenschaft gearbeitet. Nach meiner Promotion habe ich bei Brot für die Welt gearbeitet, also einer großen Entwicklungsorganisation, und habe eigentlich mir nochmal stärker in der Praxis angeschaut, worüber ich auch in meiner Disk gearbeitet hatte. Und ich fand das super spannend und habe dann gemerkt, was für ein Luxus es ist, in der Wissenschaft sich halt wirklich sehr eigenverantwortlich und selbstständig mit Fragen zu beschäftigen, die einen interessieren, und dem auch nachgehen zu können und die Zeit zu haben, das zu tun. Und das hat mich wieder sozusagen in die Wissenschaft zurückgebracht, weil ich gemerkt habe, ja, wenn man für so eine große Organisation arbeitet, dann fühlt man sich einerseits, hat man das Gefühl, man kann wirklich was bewegen, aber man hat doch sehr starke Vorgaben, welche Fragen man sozusagen zu welchen Zeitpunkten überhaupt stellen kann. Und das ist in der Wissenschaft natürlich offener und man kann sehr stark den eigenen Fragen nachgehen. Das finde ich nach wie vor sehr toll in der Wissenschaft.
Ja, ein klares Plädoyer und auch so diese Chance der Wissenschaft, der freien Gestaltung. Was würdest du vielleicht einer jungen Frau mitgeben, die heute überlegt, in die Wissenschaft zu gehen? Soll sie das tun? Oder gibt es einen Ratschlag, der dir vielleicht geholfen hätte zu einem frühen Zeitpunkt?
Also spontan habe ich jetzt gedacht, dass man das nur so lange macht, wie es einem wirklich Spaß macht und man sich sozusagen nicht kaputt machen lässt durch die Wissenschaft. Denn das kann leicht passieren. Also ich kenne viele, die wirklich sehr auch gelitten haben oder auch leiden im Kontext von Wissenschaft. Wissenschaft ist leider so, wie sie im Moment organisiert ist, nicht sehr familienfreundlich. Sie erfordert sehr viel Mobilität, örtliche Mobilität, aber auch ja Arbeitszeiten, die oft problematisch sind, auch nicht so gut kompatibel sind mit Partnerschaft, mit Freundschaften, mit Kindern. Und von daher würde ich sagen, einerseits bietet sie Freiheit, aber sie ist auch echt herausfordernd. Und ich glaube, also ich habe für mich herausgefunden, mir muss das Spaß machen, sonst geht das irgendwie nicht. Und das würde ich, glaube ich, allen empfehlen, auch immer so sich klar zu machen, das ist ein tolles Feld, aber es gibt auch ganz viele andere Berufe, die auch total sinnvoll sind und in denen man vielleicht sogar mehr bewegen kann. Und das ist auch immer eine Option. Also um nicht so zu verharren und das Gefühl zu haben, man muss wirklich alles erleiden.
Es ist ja transparent, einfach zu wissen, worauf man sich einlässt und dann zu sagen, das bin nicht ich, die das gerade jetzt empfindet. Deshalb finde ich, es ist ein sehr wertvoller Tipp, sondern das ist auch systemisch vielleicht oder es ist strukturell. Und trotzdem hast du ja genau auch zu Beginn diese Begeisterung gezeigt und diesen Freiraum und gerade wieder eine bewusste Entscheidung zurückzugehen, zeigt ja auch all das, was hinzu in der Wissenschaft auch ist und nicht auch mal ab und an überlegen, weg davon zu kommen. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt fragen wollen, was ist denn vielleicht für dich eine besonders schöne Rückmeldung, die du mal von jemandem bekommen hast, der vielleicht deine Forschung von außen betrachtet?
Ja, das ist gar nicht so eine leichte Frage. mir wird immer mal wieder gesagt, von Menschen, die außerhalb der Wissenschaft sind, ach, das ist ja tatsächlich wichtig, was du da machst. Du wirkst ja gar nicht wie so eine Wissenschaftlerin. Ich weiß nicht, ob das dein Kompliment ist oder wie man das eigentlich zu verstehen hat, aber genau, also das ist so eine Rückmeldung, die ich manchmal bekomme. Also eher so ein überrascht, ach, das ist ja wirklich wichtig. Weil ich glaube, von außerhalb der Wissenschaft wird Wissenschaft schon oft als so was Abgeschlossenes wahrgenommen, wo sich die Menschen sehr stark um sich selbst drehen und ja, gar nicht so relevante Sachen machen.
Und dann ist ja umso schöner, wenn man da auch einen Impact erzielen kann und zeigen kann, es ist anders. Ja, liebe Laura, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Danke für deine Einblicke. Also wir werden einmal nochmal verlinken euer Projekt, aber auch die Informationen zu dir, damit man da auch weiter nachgucken kann, wenn man sich für irgendwas nochmal interessiert, ein bisschen tiefer eintauchen will, auch zu deiner Forschungsstelle. Und wer dich als Expertin für dieses Gebiet haben möchte, kann auf uns zukommen oder uns schreiben unter zia@zeit.de. Dann stellen wir den Kontakt sehr, sehr gerne her. Und ich kann nur sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch viel von dir hören werden und von deiner Forschung. Und bin da auch sehr gespannt drauf. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da so ein bisschen mitzunehmen heute.
Ja, sehr gerne und danke dir. Hat Spaß gemacht.
Das war ZIA, Audible Women in Science and Humanities. Wieder eine spannende Forschungsgeschichte, in die wir kurz eintauchen konnten. Wer mehr wissen will, guckt in die Shownotes, abonniert uns vielleicht auch für die nächsten Folgen. Danke für das Interesse und das Zuhören. Auf bald.